Wer schön sein will, muss leiden. Das, Dirk, sagt der Volksmund. Stimmst du zu?
Teilweise ja. Also zum Beispiel ist ja ein Schönheitsideal, schlank zu sein. Und da leidet man natürlich, indem man nicht so viel essen darf. Es gibt auch andere Dinge, die der Schönheit dienlich sind. Vielleicht die Behandlung der Haut ist auch manchmal müßig und langwierig, vor allem wenn man viel Haut hat, weil man etwas größer, stärker und breiter ist. Also ich würde dem schon zustimmen, aber unser heutiger Gast hat da sicherlich auch was zu sagen.
Ja, und darum geht's heute. Herzlich willkommen zur neuen Folge der Halbzeitlegenden.
Halbzeitlegenden mit Dirk Schmidt und Phil Hofmeister.
Und für alle in den besten Jahren und allerspätestens da, Dirk, ist das Thema Schönheit ja irgendwie omnipräsent.
Ja, oder das Gegenteil, dass man denkt, man könne ein bisschen schöner sein und sucht sich da Hilfe, ne? Und eine, die da helfen kann, ist vielleicht Dr. Julia Perkay. Hallo, Julia.
Hallo.
Hi Julia, grüß dich.
Ihr fragt euch vielleicht, wer ist Dr. Julia Perkay? Dr. Julia Perkay ist eine auch international anerkannte Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. In über 25 Jahren hat sie rund 36.000 Patienten behandelt und 8.000 Nasen korrigiert. Aber es geht ihr nicht nur um gutes Aussehen, sondern auch um praktische Lebenshilfe. Bereits 2009 war sie Mitbegründerin eines gemeinnützigen Vereins, der Kinder mit Lippenkiefer-Gaumenspalten in Myanmar operativ behandelt. Dr. Perkay ist auch in den Medien präsent, beispielsweise mit der aufsehenerregenden Behandlung in der Sendung Jenkes Experiment, als dem Journalisten Jenke von Wilmsdorf das Gesicht hälftig chirurgisch und zur anderen Hälfte kosmetisch optimiert wurde.
Julia, was ist für dich Schönheit?
Schönheit ist für mich eigentlich die innere Harmonie und die Balance. Und wenn man in den Spiegel guckt, sich einfach wohlzufühlen und sich darin wiederzufinden, so wie man sich innerlich empfindet. Und diese Sätze höre ich ganz oft von meinen Patientinnen, die nach den OPs, wenn das alles so wie abgesprochen richtig gut läuft, so wie ich mir das eigentlich immer wünsche, dass sie sagen, ja, ich gucke jetzt in den Spiegel und ich erkenne mich wieder. So wie ich mich fühlen wollte immer.
Wie ist da der erste Moment nach den OPs? Weil dann sieht man ja durchaus auch mal ein bisschen derangiert aus. Und es dauert ein bisschen, bis das erreicht ist, was man gerne hätte. Muss man da auch trösten?
Die Zwischenphasen sind teilweise für die Patienten wirklich also eine Belastung. Also gerade nach den gesichtschirurgischen Eingriffen gehen die Menschen unterschiedlich gut damit um. Und wir und mein Team, wir fangen täglich auf. Wir versuchen viel aufzuklären. Also bestes Beispiel, ich habe vor 14 Tagen zeitgleich an einem Tag 2 Nasenrekonstruktionen gemacht und der Mann ist gar nicht geschwollen und heilt sehr schnell und hat keine blauen Flecken. Und die Frau, die ich davor operiert habe, zeitgleich quasi fast dieselbe Operation, hat blaue Flecken an den Augen, an den Wangen, Hamsterbäckchen durch Schwellungen bekommen und ist jetzt auch eher in einem psychischen Tal, wo wir sie eigentlich jeden Tag abholen müssen, jeden Tag, wo wir sie auch am Wochenende anrufen und wo wir ihr eine Physiotherapeutin ins Hotel schicken, wo wir begleiten, wo wir Händchen halten und wo wir also wirklich jeden Tag sagen, ja, das wird alles gut. Und auch, ich habe sie sogar connected mit einer anderen Patientin, die schon 4 Wochen weiter ist, einfach nur, weil ich überlegt habe, ja, wie kann ich ihr jetzt helfen? Weil es ist relativ selten, dass jemand gerade in den ersten 2 Wochen so wirklich
aber
leidet.
Das geht weg.
Das geht ganz sicher weg. Und ich sage also dann auch immer sehr klar, das geht 1.000.000% weg. Schwellungen bleiben nicht stehen. Blaue Flecken gehen wieder weg. Das ist besonders in den ersten 7 bis 14 Tagen.
Da sind wir wieder beim Thema, wer schön sein will, muss leiden. Kann man dieses Risiko im Vorfeld irgendwie kalkulieren oder ist das komplettes Überraschungspaket mit diesen Risiken im Nachgang?
Ja, man kann einiges dagegen tun und sogar viel. Ich glaube, wir sind auch gerade dabei, das auszubauen. Man kann Infusionen bekommen, Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und wenn man das schon 4 Wochen vor der Operation beginnt, dann sehe ich wirklich einschneidende Verbesserungen in der Schnelligkeit der Heilung, in dem Ausmaß an Schwellungen. Man muss es nur wirklich diszipliniert schon rechtzeitig vorher anfangen. Und wo ich das gelernt habe, das war ein Fußballtrainer einer recht bekannten Fußballmannschaft, keine Namen werden genannt, aber ich durfte seine Nase rekonstruieren und ist mir aufgefallen, dass er ist einfach geheilt im Handumdrehen. Also nach einer Woche war er da, wo andere nach einem Monat sind. Und er sagte, er nimmt also quasi alle Nahrungsergänzungsmittel, die man sich denken kann. Er hat mir alles aufgezählt und auch Infusionen. Also das spielt eine große Rolle.
Ich habe in der Vorbereitung der Aufnahme gelesen, Julia hat 8.000 Nasen operiert und hergestellt. Was habe ich gemacht? Ich bin vor den Spiegel gestürzt und habe mir meine Nase mal angeguckt und habe gedacht, was kann man an diesem Wunderwerk der Natur eigentlich verbessern? Also, mir ist eigentlich die gar nicht so klar geworden, was man an der Nase, was ist denn eine Nase? Was ist die typische Berghain-Nase? Bei 8000 Nasen muss es doch ein Charakteristikum der Berghain-Nase geben.
Also ich würde sagen, bei einem Mann, da seid ihr gar nicht so weit weg, ihr beiden. Ihr habt unheimliches Glück gehabt. Ihr habt keinen großen Hocker. Ihr habt ziemlich gerade Nasen, die toll in euer Gesicht passen. Das sage ich auch nicht, weil wir gerade am Anfang des Podcasts sind und noch ein paar Fragen
kommen. Ist klar.
Eigentlich bei Männern ist es immer häufiger, dass sie schnarchen und dass sie Unfälle hatten. Also ihr Männer, ihr habt in der Jugend meistens einen Fußball, einen Ellenbogen, irgendwas ins Gesicht bekommen.
Halt
ihr musstet
gern.
Euch wehren. Ja. Und dann hält die Scheidewand nicht und bleibt nicht gerade, sondern sie verbiegt sich. Und dann kriegt man schlecht Luft und schnarcht und das nervt alle.
Also geht es nicht nur um Schönheit und Ästhetik?
Nein, es geht um Gesundheit, weil man hat im Schlaflabor und bei der Schlaftestung festgestellt, die Sauerstoffsättigung im Gehirn ist dann auch durchaus möglicherweise minimiert. Und man kriegt einfach viel besser Sauerstoff nachts im Gehirn
und man ist
leistungsfähiger.
Ich muss dir was gestehen.
Erzähl.
Meine Nase ist operiert.
Nein.
Ja, und jetzt mache ich es öffentlich. Das ist eine absolute Jugendsünde von mir. Mhm. Ich habe mir mal eine gefangen und zwar voll auf die 12, ja, bei einer Party in sehr jungen Jahren. Mhm. Es war viel Alkohol im Spiel. Es ging um ein Mädchen und der andere, der mit mir in einer Konkurrenz stand, war größer und stärker als ich.
Und wer hat
und der erwischte
gewonnen?
Mich sozusagen in flagranti und ich drehte mich rum, es tippte mir auf die Schulter und in der nächsten Sekunde hing meine Nase aber einmal gefühlt hier hinten halb Richtung Ohr. Mhm. Das heißt, ich war 18 oder 19, wurde mir tatsächlich schon die Nase gerichtet. Ich muss aber sagen, es war keine schöne Erfahrung, weil ich lag damals ein paar Tage im Krankenhaus, logischerweise, dann wirst du operiert und Vollnarkose und dann bin ich aufgewacht mit diesen Stäbchen hier in den beiden Nasen und dann läuft irgendwie tagelang das wildeste Zeug raus. Aber es ist vielleicht auch nochmal was anderes in so einem Fall, als wenn es tatsächlich um minimale Schönheitskorrekturen geht, oder?
Ich nehme an, du hast damals noch diese Tamponaden bekommen, die man dann nie vergisst.
Ja.
Keiner
richtig.
Vergisst es, der das bekommen hat.
Fürchterlich.
Das sind, müsst ihr euch vorstellen, so meterlange Mullkompressenstreifen, die in die Nase gestopft werden, damit es gerichtet ist, nicht blutet. Und da haben viele Patienten wirklich Angst davor. Und ich habe beispielsweise noch nie so eine Tamponade gelegt. Also für mich ist das auch eher Körperverletzung.
Ich habe es auch so empfunden damals. Alles daran.
Es gibt Röhrchen, Silikonröhrchen, die kann man ganz elegant in die Nase schieben. Patienten werden wach, kriegen Luft, ich habe alles betäubt. Das ist natürlich bei uns alles sehr sortiert, auch wenn ich funktionell operiere. Aber ich richte auch oft Nasen gerade, wo Menschen schlecht Luft bekommen.
Gibt es denn Modeerscheinungen in dieser Branche? Also was weiß ich, man hat jetzt so eine Nase und das ist die Nase der 2000er oder man hat... Ich sag mal, die Augen macht man so, die Wangen macht man irgendwie anders oder Brust, was man hört oder auch zum Beispiel habe ich jetzt früher nie was gehört von einer Korrektur des Gesäßes. Ich war kürzlich bei einem Rapper-Festival in den USA.
Was warst du?
Da wissen wir, wie ich rumkomme. Und da hat man eigentlich auf den Hintern der Anwesenden teilweise ein Tablett abstellen können. So ging das nach hinten ab. Ja?
Ja.
Also unvorstellbar hier, aber dort offensichtlich absolut im Trend liegen, in Miami.
Das sind ethnische Unterschiede und man sieht wirklich, also auch die Kulturen haben unterschiedliche Schönheitssymbole. Viel kommt ja aus den USA zu uns rüber, aber nicht alles. Also alles eher abgeschwächt. Und was die Nase betrifft, um darauf zurückzukommen, das ist schon ein starker Trend, dass die Nasen mitunter sehr spitz, sehr ausgedünnt aussehen, die Spitze zu hoch gezogen und dass die Nase also bewusst künstlich operiert ist und so aussieht. Ja. Und das ist aber eindeutig nicht mein Stil. Also zu mir kommen Menschen, die natürlich aussehen wollen. Und ich lege persönlich auch großen Wert darauf. Also ich bin eher diejenige, die repariert. Und die dann diese künstlichen Nasen wieder umbaut zu einer Nasenform, die doch bitte natürlich schön aussieht, ins Gesicht passt und nicht nach einem Kunstprodukt. Und ähnlich ist das. Ich glaube, wir leben gerade in einem Trend. Also das ist Zeitgeschehen. Und das ist etwas, was sich einfach entwickelt im Laufe der Zeit. Ich glaube, in allen Jahrtausenden entwickelt hat. Beispiel, ich habe neulich gelesen, letzte Woche in der Welt wurde veröffentlicht, da gibt es eine Raphael-Ausstellung im Metropolitan Museum und er war ja damals der Maler der Schönheit, ja, und man sieht wirklich 1400 noch was. Er hat also die Madonna gemalt, also die sah, also wirklich hatte Haut wie heute dieses Glass-Skin. Also das war alles ebenmäßig, alles natürlich opulent.
Ja.
Das war der damalige Geschmack. Heute opulent sind die Lippen, ja. Ja, im Ausland auch eher in Lateinamerika. Mhm. Dann doch dieser pralle Po, die enge Hüfte, der pralle Busen. Aber das wird bei uns alles eher in Europa anders favorisiert. Aber es hängt auch, denke ich, ein bisschen schon von den Gesellschaftsschichten ab. Also wer sich da wie optimieren lässt.
Inwieweit kommen die Menschen zu dir in die Praxis mit ganz konkreten Vorstellungen? Also kommen die vielleicht sogar mit Bildern, ich möchte so aussehen wie diese Person und man sieht vom ersten Moment, das wird nie was, ist ganz weit weg davon. Oder die Fragen, die ich, Mensch, kannst du nicht mir mal mit KI irgendwie schon mal zeigen, wie das hinterher aussieht, kann man da was machen und, und wie konkret ist das? Beim Friseur ist es ja durchaus üblich, also dass man mit dem Bild hingeht, ich möchte die Frisur und der Friseur sagt, kein Problem, machen wir. Und
das
hinterher
funktioniert dann aber nie. Ne?
Völlig anders aus. Also, ich habe den Versuch mal gestartet und das ist völlig daneben gegangen.
Ich wollte früher mal aussehen wie die Fußball. Das hat nie funktioniert bei mir.
Ja, das Gute ist ja, beim Friseur kann man immer wieder testen, 6 Wochen später. Ja. Und ihr Männer, ihr geht woanders hin und es geht gut. Bei uns plastischen Chirurgen ist das anders. Ja. Aber das wird immer mehr präsentiert. Also noch vor so 5 Jahren, da hatte ich kaum Bilder und jeder hat sich eher entschuldigt, wenn jemand ein Bild mitbringt. Von einer Schauspielerin, also es werden oft die Kardashians gebracht, aber auch Schauspielerinnen mit sehr natürlichen Nasen und natürlichen Veränderungen. Und ich sage sogar, ich möchte diese Bilder haben, weil sie visualisieren mir doch ganz stark, welche Träume jeder hat. Und ich denke, das Allerwichtigste, wenn man die Kommunikation aufbaut, ist, dass ich erstmal weiß, was hat jeder im Kopf für Träume.
Aber was würdest du sagen, wenn ich mit dem Bild von George Clooney komme und sage, so will ich aussehen?
Dann würde sie sagen,
wie ehrlich bist du
dann? Dann würde sie sagen, dein Co-Host sieht doch schon so aus, du hast doch schon einen neben dir.
Ja, dann würde ich sagen, Gesicht, das passt, der Rest.
Also doch, Höflichkeit siegt vor Ehrlichkeit.
Weißt du, was mein Friseur jahrelang gesagt hat? Es war immer der Running Gag beim Rausgehen, der hat gesagt, Frisur ist super, am Gesicht kann ich nichts machen. Das wäre bei dir anders.
Ja, Gott sei Dank haben wir eigentlich für jede äußere Körperstelle irgendwie eine Antwort, ja. Aber ich würde wahrscheinlich sortieren und würde schon, also ich sage schon jedem sehr klar meine Meinung. Also ich sage auch offensichtlich Menschen, die überspritzt zu uns kommen, das passiert ja auch häufiger, wir müssen das jetzt mal abbauen bitte. Ja, und das ist egal welches Alter. Ich sage auch, wenn sie jetzt ein Bild mitbringen, was gar nicht geht, sage ich, das ist sehr unwahrscheinlich, aber wir können in die Richtung operieren. Und ich habe Gott sei Dank so ein wirklich, also ein 3D-Tool, da machen wir ein Foto mit einer 3D-Kamera vom Gesicht und ich simuliere jeden Millimeter und zeige dann, wenn jemand eine Schweinchennase mir vorlegt, wie diese Nase in dem Gesicht aussieht. Mhm. Und wisst ihr was? In 90% der Fälle lehnen die Patienten ab.
Okay.
Und sagen, ja.
Bevor wir auf diese 3D-Technik, ich glaube, Technik ist ja total wichtig in diesen Zeiten mit KI und so, ganz konkret nochmal auf Dirk zurückzukommen. Wenn der jetzt wirklich zu dir kommen würde und sagen würde, ich möchte gerne George Clooney sein. Ich meine, von der Haarfarbe passt das ja schon mal.
Hören.
Aber was wäre die realistische Antwort, die du ihm präsentierst?
Also realistisch, ich hatte neulich sogar eine jüngere Patientin, die wollte, dass ich an dem ganzen Körper eine Fettabsaugung mache. An den Armen, an dem
ganzen
Bauch,
Körper.
An
Gibt's
Hüfte,
einen Grund,
an
warum
Oberschenkel.
Du jetzt von mir zur Fettabsaugung machst?
Also ich versuche jetzt die Brücke zu schlagen.
Die Brücke finde ich jetzt ein bisschen unverschämt, ehrlich.
Und dass ich ihr gesagt habe, nein, es gibt nur eigentlich 2 Wege. Ich würde das eher zurückstellen, diese ganzen vielen Operationen. Ich habe ihr gesagt, machen Sie lieber eine Weltreise mit dem Geld oder nehmen Sie sich einen Fitnesstrainer. Aber bitte erstmal Nahrungskarenz, Intervallfasten. Also wir beraten dann tatsächlich auch wie ein Ernährungsberater. Also dann switchen wir von plastischer Chirurgin zu Ernährungsberatung. Und ich muss euch sagen, ich habe sie vor kurzem operiert. Also sie kam und ich habe nur noch eine kleine Stelle, den Hals bearbeitet, weil den Rest hatte sie abgenommen, ja. Und insofern, also würde ich dann schon sagen, ob das realistisch ist oder nicht.
Um ehrlich zu sein, ja, das ist eigentlich keine Podcast-Produktion, sondern wir suchen einfach Beratung durch dich kostenfrei.
Schön, also, Juni-Beratung.
Ich habe nämlich jetzt eine Frage. Der Phil ist in den 40ern. Am Anfang, ich bin in den 60ern.
Ja. In der Mitte. Sind wir ehrlich, in der Mitte.
Und und ich wollte jetzt einfach mal wissen, ist es besser, wenn man früh anfängt, wie Phil, und sukzessive an sich arbeitet und immer wieder restauriert? Oder ist es durchaus auch noch möglich, in meinem biblischen Alter erstmals irgendwie was zu machen?
Ja.
Und kriegt man da noch das gleiche Ergebnis oder ist es besser, eben frühzeitig zu starten?
Danke für die tolle Frage und Respekt für euch. Ihr habt das wirklich clever eingefädelt. Ihr lasst eine plastische Chirurgin zu euch ins Studio kommen, um euch zu beraten. Besser geht's nicht.
Ja, wir sind clever. Mods clever.
Also, um diese Frage zu beantworten, also ganz eindeutig, wir haben heutzutage und auch erst in den letzten 5 Jahren zunehmend bessere Techniken in der Hand, die bei jüngeren Leuten Erhaltungsmaßnahmen durchführen lassen. Also zum Beispiel bei dir, Phil, würde ich dann eher in Richtung…
ist viel zu machen, da ist einiges zu tun.
Jetzt lass sie doch mal ausreden.
Willst du es hören?
Ich will es hören, also, wenn du über Dirk redest, wären wir heute nicht mehr fertig, von daher red gerne über mich.
Also dir würde ich sagen, kommen alle 3 Monate. Ich würde dir erklären, du pflegst deinen Bart, du gehst alle 6 Wochen spätestens zum Friseur. Das hat eine gewisse Regelmäßigkeit und moderne Hauterhaltung ist ähnlich zu betrachten. Bei dir würde ich sagen, alle 3 Monate zu uns kommen und dann sanfte Verfahren machen, also die aber schon unter die Haut gehen, heißt Mesotherapie, heißt eine chirurgische Mikrodermabrasio, heißt Polypeptide, Lachs-DNA, das ist ja auch gerade sehr im Rennen, das ist wirklich sehr gut. Genau, das funktioniert an den Augen sehr gut, so gegen die ersten Augenfältchen,
das heißt,
damit die nicht schlimmer werden.
Ich bekomme wirklich DNA vom Lachs gegen meine Falten rein.
Ja,
bisschen fischig kommst du dann.
Habe ich selbst bei mir vor 14 Tagen, als ich Urlaub hatte, habe ich mir das selber eingespritzt. Wir sind da sehr krass, wir plastische Chirurgen behandeln uns selbst auch. Aber das ist einfach eine Hauterfrischung und das regt die Kollagenproduktion an.
Und mit welchem Investment muss er da rechnen?
Da muss er im Prinzip alle Vierteljahr, gut, das kommt so auf den Stress an und ob jemand raucht, joggt, vielleicht Extremsport macht, ne? Viel abbaut,
macht er nicht.
Stress hat.
Ich mache viel Sport, aber keinen Extremsport. So.
Also, man muss mit Kosten um die 1.000 bis 2.000 Euro alle 3 Monate rechnen, wenn man das auf Jahre so aufrechterhalten will.
Immerhin, ich denke, bei mir wird es teurer, ne?
Ja. Weil
immerhin kann ich dann Fishing for Compliments machen, wenn ich Lachs drin habe.
Genau. Fishing.
Wenn ihr übrigens das Ganze auch mal betrachten wollt, also wir reden jetzt hier über den neuen George Clooney, Dirk Schmidt und über meine Falten, die man irgendwie mit dem Lachs glatt ziehen kann, dann könnt ihr das natürlich tun. Die Bilder zu dieser Folge, die gibt's auf unseren Kanälen bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn, natürlich auch in unserem WhatsApp-Kanal. Folgt uns auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht macht. Du hast am Anfang mal gesagt…
Du hast jetzt unterbrochen, ich war gerade im Beratungsgespräch. Also ich wollte schon wissen, was man da noch machen kann.
Ich sag doch, das
oder
geht sonst zu lang.
Ob alles verloren ist.
Also heute Beispiel, ich komme ja aus dem OP, hatte ich eine Dame etwa in gleichem Alter und da wollten wir eigentlich die Brust, haben wir operiert, das war besprochen und sie hat sich kurz vorher noch überlegt, dass ich doch was fürs Gesicht machen soll, so eine halbe Stunde vor der Operation. Manchmal passiert das auch und bei ihr habe ich eine Stammzelltherapie und einen CO2-Laser gemacht im Gesicht. Bedeutet, keine Schnitte. Eine Stunde OP-Zeit aus dem Fettgewebe am Bauch oder Hüfte mit einem besonderen Instrument, Technik, Stammzellen gewonnen. Das ist ja die Urzelle schlechthin. Die Stammzellen, das ist so das Beste in der Wissenschaft, was in den letzten Jahren entwickelt wurde. Wenn wir es unter die Haut spritzen, würdest du deine sehr viel weniger Pigmentstörungen haben, glattere, prallere, frischere Haut haben und durch den CO2-Laser würde im Prinzip die Hälfte der, du kennst so einen Filter, ne?
Mhm.
Das wäre wie so ein Filter, mit der ich so die Hälfte der Falten wegnehmen könnte.
Wir machen dann mal einen Termin aus, gleich nach der Aufnahme. Und was muss ich dafür ausgeben? Und wie oft muss ich das machen?
Dafür gibst du allerdings um die 6.000 bis 8.000 Euro
aus. Und muss ich das regelmäßig wiederholen? Oder?
Also das kommt natürlich auf die Zielvorstellung an. Du bist ein Mann, bei dir würde ich immer nur die natürlichsten Varianten wählen und da muss man sich ja eher zurückhalten. Man darf nicht jetzt gleich, ich hätte dich jetzt nicht gleich für ein krasses Facelift, also gleich ein komplettes Lifting beraten. frischer aussehen, darum geht's, ja. Mhm. Und das könnte man nochmal ein Jahr später wiederholen für eine Auffrischung und dann hält das ein paar Jahre.
Und was ich schwierig finde, wenn man ja. älter wird, sind eigentlich die Augen.
Genau.
Weil die Augen, muss ich selbstkritisch feststellen, ja. die sieht man schlecht manchmal, weil ja. Lieder drüber hängen.
Richtig. Und
von daher würde ich sagen, also der tiefe Blick in richtig. Die Augen fällt wesentlich ja. schwerer, als das früher ja. der Fall gewesen
Stichwort
ist.
Stichwort Schlupflieder. Und, ja. Richtig?
Richtig.
Das ist doch was sicherlich häufig gemacht wird beim ja. Mann.
Vor allen Dingen bei euch Männern ist das eigentlich ja. das erste chirurgische Thema sind die Schlupflieder. Ach. Und das zweite ist der Bauch und, sage ich mal so, die Hüfte. Aber Schlupflieder als allererstes, weil ihr schon in der Jugend genetisch tiefe Augenbrauen habt und immer so ein leichtes Schlupflied. Und das sieht auch gut aus, ja. Man darf zum Beispiel nicht, wie bei dem einen Hangover-Schauspieler, der jetzt Bradley Cooper, mhm. so ein attraktiver Mann.
Ja, finde ich auch.
Wenn man das vergleicht, er hatte einen Facelift und ich bin der Meinung, dass er möglicherweise eine zu starke Lidplastik hatte. Mhm. Seine Augen sehen leider jetzt sehr ausgehöhlt aus. Und das ist schade beim Mann. Also man darf da wirklich nur die Hälfte machen, wie bei Frauen, weniger ist mehr und eine andere Technik.
Ist es möglich, ja. wenn ich jetzt diese Behandlung hinter mir habe, ja. dass Leute sagen, Mensch, du siehst ja klasse aus und ich kann dann sagen, ja, ich war einfach, habe mich mal erholt, ich habe mich mal 3 Wochen ein bisschen ja. in der Kur aufgehalten oder muss mhm. ich zugeben, dass ich bei dir war? Ist es offensichtlich?
Richtig, das kommt darauf an, wann du dich deinen Freunden zeigst. Also wenn du nach einer Lidplastik oder oft machen wir auch eine Brauenpositionierung, ein kleines Browlift mit. Wenn du, sage ich mal, für sehr kritische Blicke 6 Wochen wartest, ist es okay. Aber nach 14 Tagen bist du natürlich noch sichtbar gerötet und geschwollen.
Ich habe noch ein ja. Männerthema in der Vorbereitung, was angeblich ja. gerade schwer im Trend liegt. Und das ist die sogenannte, oder sind die Jawlines.
Ja.
Also diese Kieferlinien, dass ja. man ein markantes männliches Gesicht richtig. Hat. Ist, ja. ist das auch so eine Modegeschichte ja. gerade bei
das
uns Jungs?
Das ist ein ganz großes Gesprächsthema. Auch ja. gerade bei den jugendlicheren Männern, bei den jüngeren. Die kommen sehr häufig, um sich entweder das Fett am Hals absaugen zu lassen oder mit dem Laser weglasern zu lassen oder das Kinn, ein markanteres Kinn spritzen zu lassen mit Hyaluronsäure oder Eigenfett, aber auch den Kieferwinkel aufbauen zu lassen, weil man hat festgestellt, auch in psychologischen, in wissenschaftlichen Studien an vielen Tausenden von Vergleichsbildern, dass man einen Mann als durchsetzungsfähiger empfindet, wenn er ein markantes Kinn hat. Also ein Mann im ersten, sage ich mal, der erste Augenblick mhm. Sagt bei uns Menschen ja vieles mhm. und wenn das Kinn eher fliehend ist, wird er eher mit einem nicht so hohen Performer gedanklich krass. In Einklang krass. Gebracht.
Wie man da sofort in Schubladen gesteckt wird, ne?
Ja.
Von der Natur aus, also das ist ja, ja. irgendwie so verankert, diese, ne?
Genau.
Das ist ja Wahnsinn eigentlich.
Das ist dieser Sinn, den wir in unserem Gehirn haben, genetisch, dass wir Menschen aufgrund dieser Prinzipien beurteilen. Mhm. Das steckt einfach in uns drin.
Ja, das steckt in uns drin. Ja. Ist denn der Anteil an Männern mhm. beim Thema Schönheitschirurgie in den mhm. letzten Jahren deutlich größer geworden?
Ihr Männer seid sowas von stark im Kommen dabei. Also noch vor 10 Jahren gab es eher so 90% Frauen und 10% Männer in unserem Klientel. Jetzt sind es schon 20-30% Männer, die kommen.
Oh, das ist
Männer
viel.
Gucken ja. wirklich bewusster drauf. Und wisst ihr, ich bin der Meinung, das hat damals der David Beckham besonders so angeschubst. Ja?
Mhm.
Und das ist ja schon lange her, aber er hat so eine Welle angeschoben, wo dann die ganzen Fußballer natürlich plötzlich frisch rasiert, in der Werbung waren und vor allen Dingen Fußballer,
ja.
eigentlich auch die Gesichter sind so die typischen Männer, also inspirierenden, coolen Typen.
Kennst ja. du noch Dagmar Berghoff?
Ja, natürlich. Ja.
Wir sind doch schon älter. Ich habe ja. jetzt gedacht, du kannst sie gar nicht mehr erkennen.
Doch. Ich habe das beobachtet.
Also,
ehemalige Tagesschau-Sprecherin.
Ich kann mich gut erinnern, dass ja. seinerzeit sie hat etwas machen lassen und ja. es wurde wild spekuliert, was da getan wurde.
Ja.
Und teilweise war auch Empörung in der Öffentlichkeit. Wie kann man denn sowas ja. tun, ein Gesicht so zu entstellen?
Mhm.
Ich glaube, ein Punkt war, dass es vielleicht nach Meinung Einzelner oder mehrerer mhm. nicht so ganz gelungen war. Aber der zweite Punkt war vor allem auch, wie kann man sowas machen? Also mhm. die Einstellung seinerzeit, ich weiß gar nicht, wie lange das her war, aber es ist schon ja. einige Jahrzehnte her, war schon eine sehr kritische zu diesen Operationen, zu diesen Nachbesserungen. Mhm. Heute, glaube ich, ist es ein Tick anders. Also ich glaube, ja. heute kann man durchaus selbstbewusst sagen, ich war bei Julia und
ja.
die hat was gemacht.
Machen auch immer mehr. Also ich habe jetzt vorgestern, Überraschung, habe ich eine Bloggerin operiert, die 2 Millionen Follower hat. Und die hat das spontan gepostet. Sehr süß, für mich natürlich toll. Heute rief die Bild-Zeitung vorhin an. Also das Interesse ist dann schon, es ist sehr klar. Also junge Menschen positionieren sich sowieso sehr schnell. Aber auch bei uns, die nicht mehr ganz so jung, die schon in der Halbzeit sind, ist es so, dass, dass es klarer ist, dass es mehr kommuniziert wird. Aber das, glaube ich, unsere Altersklasse legt noch mehr Wert auf Natürlichkeit, weil die meisten haben Angst, dass eben dann doch zu viel gemacht wird, weil man weiß, man will nicht gezogen aussehen und niemals künstlich.
Ja. Was war denn der letzte Moment, wo du irgendwo langgelaufen bist, reingekommen bist und so sofort gedacht hast, boah, ist das ein schöner Mensch? Und jetzt sag nicht vor einer Stunde hier zur Aufzeichnung, weil das glaubt hier sowieso keiner. Aber was ist so dein persönliches Schönheitsideal? Hast du sowas? Kannst du überhaupt das neutral bewerten oder läufst du immer so rum und hast so ein bisschen den Blick und denkst dir, ah, da ist vielleicht schon das und das und das gemacht worden?
Ne? Also ich muss sagen, tatsächlich, wenn ich so in meinem Beruf bin und habe meine OP-Kleidung oder meinen weißen Kittel an, dann denke ich auch so, ja. Und guck Menschen natürlich so an, weil ich ja dann arbeite. Aber in meiner Freizeit habe ich das Raster gar nicht. Extrem selten, weil ich dann einfach andere Themen habe.
Weil du auch abschalten musst dann dem ganzen Thema.
Ja, weil es schon sehr intensiv ist. Also man hat eine sehr hohe Verantwortung für jeden Menschen. Ihr müsst wissen, alle kommen gesund zu mir, sollen gesund bleiben. Jeder kann kritisieren, braucht nur in den Spiegel gucken. Wenn du jetzt eine Magen-OP hast, dann kann es das Bakterium gewesen sein, es kann der Verlauf gewesen sein, die Erkrankung. Aber bei uns ist es ja immer der Arzt, ne?
Ja, ja.
Und deswegen ist es schon.
Was empfiehlst du Partnern, Eltern, Freunden, wenn die konfrontiert werden mit dem Wunsch eines Freundes, eines Partners, eines Kindes, ich möchte was machen, und die sind der Meinung, nee, brauchst du nicht. Ja? Würdest du da. Welche Position würdest du vorschlagen? Welche ist da menschlich die geeignete und die zu empfehlende?
Also ich habe oft den Spagat, dass ich bei mir sitze im Büro und es sitzt eine Mutter und mit ihrer Tochter. Die Mutter möchte natürlich auf keinen Fall, dass das Kind, die Tochter, operiert wird. Tochter ist gerade volljährig, 18, leidet darunter. Es sind ja oft die größeren Nasen, so bei einer jungen Frau die Höckernase, die Hexennase sozusagen. Und die Mutter, die ja natürlich ihr Kind, jede Mutter empfindet ihr Kind als Bild schön. Und ich stehe dann manchmal zwischen den Stühlen und bin dann beratend so weit, dass ich dann auch sage, ja bitte, ich finde es toll, dass sie dabei sind, dass sie sich dafür interessieren, was ihre Tochter machen will. Letztlich natürlich ist sie volljährig, aber es ist immer so, man muss natürlich auch erst einmal die Position des anderen einnehmen, ja. Und ich sage ja, wenn jemand jetzt seit der Pubertät darunter leidet, dass plötzlich eine kleine Kindernase sehr groß ist, der Knochen stark gewachsen ist, gerade bei einer Frau, die Nasenspitze hängt, dann und sie vielleicht auch in sozialen Kontakten scheuer ist und sie eigentlich jeden Tag drüber nachdenkt. Und das sage ich auch den Müttern, wenn sie das bei ihrem Kind feststellen, dann können sie vielleicht mehr die Position einnehmen. Weil Schönheit ist immer die Frage, wie das jeder für sich selbst empfindet. Und wichtig ist mir eigentlich, wisst ihr, mir ist wichtig, dass jemand glücklich ist. Und durch die Operation und auch durch das Risiko, die Narkose, sich in meine Hände zu begeben, mir zu vertrauen, einen kompletten Wechsel zu haben, dann später in den Spiegel zu gucken, ein neues Gesicht zu sehen, dass man dann natürlich auch danach das bekommt, was man ursprünglich wollte und in Einklang ist.
Du hast gerade diesen psychischen Druck auch schon angesprochen, den du ja zwangsweise hast, weil die Menschen kommen zu dir und wollen hinterher schöner sein, weil sie sich damit besser fühlen. Ja. Wie gehst du damit um, wenn es Menschen dann einfach nicht gefällt? Die Situation wird es ja trotz aller Mühe und trotz aller Vorbereitung auch geben.
Ja, also ich habe in den ganzen Jahren wirklich sehr viel dazu gelernt. Früher habe ich nicht so stark aufgeklärt, habe nicht so klar auch diese Simulationen, mir die Zeit nehme ich mir jetzt sehr intensiv. Und ich lasse auch die Simulationen jetzt abfotografieren, das habe ich auch vor ein paar Jahren nicht gemacht, ja. Und ich sage, nehmen Sie es mit nach Hause, gucken Sie es in Ruhe an, es wird eine Abweichung geben, ich kann nur 80% zeigen, ich bin auch keine KI, ich bin kein Roboter, es wird Änderungen danach durch Schwellungen und Ähnliches geben. Und das muss das sein, was Sie wollen, ja. Und ich setze auch Grenzen, das habe ich auch dazu gelernt. Also Beispiel, jemand kommt zu mir und möchte eine sehr kleine Nase und hat aber eine sehr dicke Haut. Und dann simuliere ich auch nicht diese ganz winzige Nase dieser Schauspielerin, die mir vielleicht gezeigt wird, sondern ich sage, okay, das geht bis dahin, aber weiter nicht. Sie bekommen diese Nase nicht, sondern sie bekommen sehr wahrscheinlich diese Nase und Sie müssen bitte nur diesen OP-Termin buchen, wenn Sie damit glücklich sind.
Es gibt ja auch Menschen, die immer mal wechseln, ja. Ne? Deren Geschmack sich ändert und die heute so aussehen wollen und morgen anders.
Ja.
Kann man auch süchtig werden nach kosmetischer Veränderung und wie geht man da als verantwortungsvolle Ärztin mit um?
Das ist eine Challenge für uns, weil wir müssen diese Patienten möglichst vorher herausfischen. Ja, Body Dysmorphic Syndrome, das heißt etwas Krankhaftes. Das ist jemand, der eigentlich immer wieder etwas an sich nicht gut findet und da kannst du operieren, was du willst. Die Patienten sind nie zufrieden und wichtig ist, dass man auch im Vorgespräch die Lebenssituation erfragt, möglichst auch die Angehörigen erfragt, gab es da irgendwelche Auffälligkeiten? Also wenn man das ahnt, auch weiter bohren und fragen, waren sie vielleicht mal in einer psychiatrischen Behandlung oder psychologisch oder gibt es noch andere Stellen an ihrem Körper, die ihnen nicht gefallen? Ja, und das Gott sei Dank kann man, also wenn man so subtil fragt, diejenigen herausfischen. Aber es ist nicht immer gesetzt. Und was du mich eben gefragt hast, wenn man dann jemanden hat, der dann nach einer Operation in den Spiegel guckt und obwohl ich der Meinung bin, dass das eigentlich alles so gelaufen ist wie Absprache, aber man ist nicht zufrieden. Das ist für uns natürlich der Worst Case. Ich muss sagen, Gott sei Dank, alle paar Jahre ein Fall. Ist nicht auszuschließen und dann ist wirklich, also wir fangen dann sehr stark auf, aber du kannst das nicht alles wegdiskutieren.
Es gibt ja auch nicht sowas wie eine Geld-Zurück-Garantie bei nicht gefallen, vermutlich, ne?
Also natürlich nicht, weil das ist ja vorher ist ja eine Leistung erbracht, ja. Die wird auch klar unterschrieben, es wird alles dokumentiert und das hatte ich eigentlich in dem Falle, also die Frage dann noch nicht. Aber eher viel schlimmer, wenn jemand nicht zufrieden und nicht glücklich ist damit, und sagt, nein, so habe ich mir das dann doch nicht vorgestellt. Also an mir selbst jetzt sieht das eben für mich jetzt ganz anders aus und ich möchte es doch wieder so wie früher.
Was mich sehr beeindruckt hat, war die zweite Seite der Julia Berkay. Mhm. Ich habe gedacht, naja, die sitzt an ihrer Nobeladresse. Es gibt auch noch in der Schweiz eine zweite Praxis und operiert da die Reichen und Schönen. Mhm. Aber es gibt dann auch einen Punkt in der Lebenslinie, der dich nach Myanmar geführt hat. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, was das war, weil das hat dann mit der Schönheitschirurgin, um es mal so platt zu formulieren, die hier tätig ist, gar nichts zu tun.
Danke, dass du die Frage stellst. Das ist wirklich ein Herzensprojekt gewesen von mir. Ich war als Studentin schon in Indien. Bin dann nach Frankfurt, habe meine erste Praxis gegründet und dann, als so ein bisschen mehr Zeit war nebenbei, habe ich überlegt, ich will doch noch was anderes machen als Kontrast zu dem, ich habe mich ja rein auf ästhetische Chirurgie hier in Deutschland spezialisiert und hatte dann die Überlegung, in welches dritte Weltland könnte ich denn gehen und Hilfe leisten. Damals war es so, dass ich dann einen Verein gegründet habe bei mir im Wohnzimmer mit ein paar Freunden zusammen, gehören ja immer 9 Personen dazu. Und dann war ich schon als Studentin auch in Myanmar, habe damals ein belgisches plastisch-chirurgisches Team dahin begleitet und hatte Kontakt zu dem Obermönch dieses Klosters in Mandalay in Sagaing Hills, dem Sayadaw. Und habe dann gedacht, das, was die können, das könnte ich doch eigentlich auch versuchen aufzubauen. Und so ist das gewachsen über 10 Jahre. War ich mitverantwortlich oder ich habe das initiiert. Und wir haben jedes Jahr sind wir einmal nach Myanmar immer im September geflogen. Ich habe das Team zusammengestellt. Wir haben Charity-Abende veranstaltet. Und wir haben vor Ort in einem kleinen Kloster, das so eine Klinik hatte, die aber eher sehr, sehr, sehr simpel aufgebaut war. Also da war ein Schwalbennest im OP, ständig Stromausfälle, es regnete rein. Die Handschuhe wurden wieder gewaschen und wieder gepudert und wieder sterilisiert. Also wir haben da wirklich ganz klein angefangen und haben, das Team ist immer weiter gewachsen und jedes Jahr Kinder mit Lippenkiefer-Gaumenspalten dann kostenfrei operiert. Und wirklich super. Das ganze Jahr, das war wie ein Hobby von mir. Also alles, was ich da habe ich da reingesteckt an Freizeit, ja. Und super. Ich war eins der überhaupt schönsten Projekte neben meiner Familie, meiner Tochter. Aber das würde ich auch gerne weitermachen, aber man kann leider aktuell nicht mehr nach Myanmar wegen des Bürgerkriegs und der Bedarf dort ist sehr hoch.
Und ist auch dort der Anteil an diesen Lippen-Kiefer-Gaumenspalten höher als sonst wo? Oder genau. Warum gerade das dort?
Ja, im asiatischen Bereich ist die Inzidenz höher als im europäischen. Und es gibt viel weniger Ärzte, die das operieren können. Mhm. Man muss auch sagen, das ist wirklich eine sehr technisch-geometrische Operation an kleinsten Verschiebeplastiken, damit man so einen gespaltenen Mund, einen gespaltenen Nasenboden und eine Nase verschließt. Und ja, das ist schon eine komplexe Operation.
Machst du eigentlich alles? Also nicht alles im Sinne von, du nimmst jeden, du legst ihn unter das Messer, sondern von der Nase über Brust bis zum Po, Hüfte, Bauch, Augen.
Ja, alles.
Kriegt man alles? Also kann ich auch wirklich sagen, ich mache so eine Runderneuerung.
Also ich muss dir sagen, dass man, jeder hat ja eine Geschichte, eine Historie. Ne? Und ich glaube, das hat bei mir auch viele Zufälle haben so im Leben reingespielt, die eigentlich sehr förderlich waren. Ich habe sehr früh mich niedergelassen, schon einen Tag nachdem ich die Facharztprüfung abgelegt habe, weil ich kein hierarchiefähiger Mensch bin. Krankenhaus war für mich ganz schwierig und hatte deswegen immer selber Verantwortung für meine eigenen Patienten und habe natürlich mit Fettabsaugungen, dann Brustchirurgie, dann die Facelifts, dann die Lid- und die Nasen- und die Gesichtschirurgie. Und so ist es jetzt so, dass ich schwerpunktmäßig die Revisionsnasenkorrekturen mache, also Nasenkorrekturen und voroperierte Nasen. Das ist so mein Schwerpunkt.
Was fasziniert dich an der Nase?
Also vieles, weil sie prägt das Gesicht so sehr und es ist nicht nur die Schönheit, nur es macht psychologisch viel aus. Also ich kann jemanden wirklich psychologisch sehr selbstsicher machen, der unglaublich verunsichert ist, optisch sich hässlich fühlt. Ich kann dazu führen, dass man nicht schnarcht, dass man besser Luft bekommt. Und wenn man wirklich eine Belüftungsstörung hat, und ich stelle fest, die Hälfte der Menschen hat tatsächlich eine schiefe Scheidewand und ein Problem und wissen es gar nicht sogar, dann ist man durch diese Operation in der Lage, sein Leben lang tiefer in die REM-Schlafphasen zu fallen. Und statistisch gesehen hat man also mehr gesunde Zellen im Körper und man lebt länger. Also es hat wirklich viele tolle Effekte.
Guck mal, was die Nase
Effekte.
Alles…
Das ist unglaublich.
Aber unsere Nasen sind ja Top-Patienten.
Ja, wir sind hier absolute Role Models, was die Nase angeht. Vor allen Dingen mit meiner operierten Nase. Jetzt ist,
Glück gehabt.
Ja, in der Sekunde nicht, aber long-term dann schon. Gab es denn mal so eine Situation, wo du gesagt hast oder sagen musstest, nee, das geht nicht? Also wirklich so völlig abgefahrene Wünsche. Ich denke mir jetzt, da kommt einer und sagt, hier, mein linkes Ohr ist 2 Zentimeter zu kurz im Vergleich zum rechten. Kannst du das länger machen? Oder irgend sowas in die Richtung, wo du gesagt hast, also das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Gibt es solche Fälle?
Also so nach dem Motto Brustimplantate auf den Rücken legen.
Zum Beispiel,
oder sowas.
Ja genau. Ja.
Kannst du nicht. Aber
ein schönes Beispiel.
Aber es gab Beispiele, wo teilweise wirklich die Wünsche zu sehr großen Implantaten waren bei einer sehr kleinen Frau mit sehr schmalem Oberkörper, sodass man sagen muss, ja, 900 Gramm Brustimplantate passen einfach nicht. Die Haut hält das nicht aus. Wo ich also gesagt habe, nein, da bin ich der falsche Arzt und ich rate Ihnen auch eher ab. Oder Fälle von voroperierten, also es gab einmal wirklich eine Frau, die hatte fast ein Loch an der Nasenspitze. Die Haut war so dünn und blau-livide, dass ich abgeraten habe. Sie hatte mehrere Vor-OPs und wir haben da eher die Haut behandelt. Ich habe da nicht nochmal reingeschnitten, weil ich gesagt habe, wenn ich das jetzt nochmal öffne, dann landen sie mit einem Loch in der Nase und das ist nicht…
ich bin immer der Meinung, der Körper ist eine sehr, sehr persönliche Sache und ich würde jetzt auch nie einen Partner hineinreden, wie man jetzt seinen Körper optimieren kann. Hast du schon die Situation gehabt, dass beispielsweise eine Frau kam, sich andere Brüste gewünscht hat und du hast eigentlich im Gespräch genau gemerkt, das ist nicht die Frau, die das möchte, sondern es ist ihr jeweiliger Partner und dann ist ja eigentlich Alarm gegeben.
Ich weiß sogar die konkrete Situation, aber ihr habt euch wirklich gut vorbereitet, mal Kompliment. Ja, also das ist schon 20 Jahre her und da war ein Unternehmer untersetzt, keine Haare, so im Anzug, bildschöne Frau, 20 Jahre jünger, Stewardess, schlank, hübsch und ich hatte eigentlich überhaupt nichts an ihr auszusetzen und er hat mir so quasi gesagt, das müsste sie doch machen und ich habe dann einfach gesagt, im Laufe des Gesprächs, ich habe sowas Starkes, also noch nie erlebt, dass ein Mann offensichtlich so seine Frau bauen will. Und habe dann einfach mir das alles angehört und habe dann nochmal unter vier Augen mit der Frau reden können und auf diese Weise also versucht herauszufinden, was sie wirklich will. Ich glaube insgeheim, wir Frauen, wir machen schon viel für unsere Männer. Es gibt auch viele Frauen, deren Wünsche davon getragen sind, dem Partner zu gefallen und die dann durchaus körperformende Operationen deswegen machen lassen oder das ist dadurch geprägt.
Hatten wir in einer unserer ersten Folgen hier, saß Susanne Fröhlich, die Bestseller-Autorin, und die hat genau das gesagt. Die hat gesagt, Frauen haben immer diese Tendenz dazu, Männern gefallen zu wollen.
Ja.
Ja? Und das ist, glaube ich, auch was, was dir extrem häufig dann begegnet, ne, in dieser Kombination.
Ja, also sie wollen Männern gefallen, natürlich wollen sie attraktiv sein. Also ich glaube, wenn man sagt, eine Frau, die schmückt sich ja auch viel mehr, wisst ihr? Man schminkt sich, das sind die Haare, es ist die Kleidung. Selbst lustig, neulich hat mir jemand ganz Liebes hat mir mal gesagt, du, die Handtasche bei Frauen ist für uns Männer eigentlich völlig wurscht, was ihr da tragt, ist völlig egal. Aber für euch Frauen ist das so ein wichtiges Ding.
Ja, stimmt.
Also nicht immer ist es nur der Mann, ja. Aber natürlich wollen wir schön sein für euch Männer. Ob das
wir Männer wollen auch schön sein für euch Frauen.
Ah, so.
Aber ihr macht das mit anderen Mitteln, mit eurem Selbstbewusstsein. Mit
unserem Charme.
Ja.
Und manchmal auch mit einer operierten Nase, so wie ich. Wir haben, Julia, vorhin diese neuen Techniken auch schon mal kurz angesprochen, ne? Mit 3D. Ich weiß gar nicht, was man mit KI da inzwischen machen kann. Also wie es in der Medizin ja auch ist, diese Fortschritte sind ja enorm. Ne? Da kann man ja kaum noch Schritt halten damit. Wie ist das bei der Schönheitschirurgie momentan? Wie schnell bewegt sich das vorwärts und was können diese modernen Hilfsmittel da leisten?
Ja. Also ich glaube, dass sich da sehr viel in den nächsten 5 bis 10 Jahren ändern wird. Die Menschen werden immer früher kommen, sie werden regelmäßig Behandlungen machen, die mitunter dann auch durch Roboter gesteuert sind, solche Injektionsbehandlungen zum Beispiel, dass wir da mehr Tools haben, wo man sich dann einfach hinlegt und das machen lässt. Also wo mit feinsten Nadelstichen in die Haut was eingebracht wird. Dann die Analysen, die Computeranalysen werden immer klarer werden. Ich denke, wir werden auch irgendwann so einen 3D-Drucker im OP haben, so einen sterilen, wo wir zum Beispiel auch das Brustimplantat für die Patientin im OP schon gedruckt haben und steril. Noch sind es Firmen, die stellen so gewisse Standardmaße her, aber jede Frau ist ja anders. Also ich kann mir vorstellen, dass das der nächste Trend sein wird, dass wir Ärzte ausmessen, scannen und dann das customized wird, so wie so ein Turnschuh praktisch, ja.
Ja, ja.
Ja, und dann ist natürlich die Frage der nächste Schritt, ne?
Ja.
Wie weit gibt eine Patientin uns vielleicht auch digital schon vor, was sie will? Neulich saß auch eine Dame vor mir, auch meinen Alters, also schon in der Halbzeit, und hat mir wirklich ein KI-Bild gezeigt von sich und sagte einfach, wie gesagt, die Bilder sind für mich okay. Ich habe dann gesagt, naja, wie kommen Sie dahin, eben mit den Stammzellen, mit dem Peeling, vielleicht eine feine Nasenkorrektur oder ein bisschen vollere Lippen. Ja, also das ist so der Aspekt, das ist dann meine Antwort. Aber zum Thema also, Zukunft, die Tools werden immer technischer.
Ich stehe auf Kriegsfuß mit KI und mit
Technik. Und mit Technik generell, darf ich auch mal sagen.
Ich habe mich nämlich fotografiert und habe ChatGPT gefragt, wie alt schätzt du mich?
Oh.
Und da kam was raus und da habe ich die diplomatischen Beziehungen völlig eingestellt zu diesem Tool, weil beleidigen lasse ich mich nicht. Also
das ist Beendigung.
Was mich doch mal interessieren würde, du hast vorhin gesagt, du hast was gemacht.
Ja.
An dir. Jetzt, ich erkenne das nicht. Ich erkenne jetzt bei gewissen, vor allem bei Lippen, erkennt man das hin und wieder, wenn dann so wirklich völlig unnatürliche Schlauchlippen rauskommen. Aber bei dir erkennt man das nicht. Erkennst du bei jedem, was gemacht wurde?
Also ich würde sagen, schon bei 95% ja. Auch subtilste Spuren sehe ich. Ich sehe auch, wenn Frauen wirklich regelmäßig zur Injektionsbehandlung kommen, weil ich dann natürlich schon auch Dekolleté und Hände oft sehe und mir dann den Vergleich anschaue. Also in 95% der Fälle, denke ich, bemerke ich es.
Meine gemachte Nase, hast du die auch erkannt?
Also, wenn du dich so hinter Mikro versteckst, nicht, aber dann.
Ja, es hat einen Grund, warum ich mich so versteckt habe vor dir.
Aber man hat eben auch deinen eigenen Anspruch gemerkt, als ich gesagt habe, du hast was machen lassen, aber ich habe es nicht gesehen und da hast du Danke gesagt.
Ja.
Also das drückt ja sehr deutlich aus, den Anspruch, den du an deine Kunst eigentlich stellst.
Ja, weil ich halte es auch für die Kunst. Ich wollte mal Künstlerin werden. Ich komme aus einem sehr künstlerischen Haushalt. Ich habe mich nur mit Proportionsstudien, mit Glasmalerei, mit Ölmalerei, mit Gipsformung und so weiter beschäftigt. Und der Anspruch ist, bitte, ja, man kann ja vieles machen, aber bitte, man soll einfach natürlich schön aussehen und es soll niemals gemacht, gezogen oder übertrieben aussehen. Und da sind wir immer wie so ein Seiltänzer. Also ich tanze eigentlich im OP oder wenn wir was machen, immer wie auf so einem ganz schmalen Grat. Und man darf eigentlich dieses Seil nie verlassen, weil ein Millimeter mehr an der Lippe gespritzt sieht jeder oder 3 Millimeter mehr am Auge, am Oberlid entfernt, wäre schon entstellend. Man muss da wirklich sehr feine Balancen einhalten und lieber in diese natürliche Richtung. Und das ist unser oberstes Prinzip. Also dafür stehen wir auch. Und ich
glaube, wichtig ist da Erfahrung? Also wie wichtig ist es, dass mein behandelnder Chirurg schon im Halbzeitlegendenalter ist? Also dass er nicht noch übt, ja, an mir.
Okay, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Ich habe ja früher mir sogar das allererste Mal meine Lippen so mit Ende 20 selber aufgespritzt vom Spiegel. Und mein damaliger Chef am nächsten Tag, das endet dann so, das ist natürlich, ist man am Anfang an sich selbst noch sehr ungeschickt. Und es wurde immer mehr, weil ich natürlich zu viel, das wurde immer schiefer. Und ich habe dann immer mehr Hyaluronsäure eingespritzt, damit das symmetrisch wurde. Und er meinte nur, oh Julia, du siehst aber, das ist schon eine ordentliche Lippe, okay. Und ich habe dann auch angefangen, mir teilweise so Mini-Tröpfchen Hyaluronsäure unter die Augen zu setzen und habe dann so ein Jahr später gesehen, wie das rausquillt und dann alles wieder weggemacht und natürlich auch aus den frühen Jahren gelernt, wo ist die Grenze, was sind die No-Gos, keine Hyaluronsäure unter die Augen bitte, niemals, ja.
Ich würde sagen, die Julia hat schon früh eine dicke Lippe riskiert. Aber gut.
Vielleicht, ich glaube ja.
Sag mir noch mit Blick auf die Zukunft so ein bisschen. Was könnte so der nächste heiße Scheiß sein? Also ich sehe wahnsinnig viele junge Frauen mit diesen aufgespritzten Lippen, gerade wenn ich durch die Stadt laufe. Das habe ich vor 5 Jahren beispielsweise nicht gesehen. Was glaubst du, worauf oder worüber würden wir heute in 5 Jahren am ehesten reden, dass man sich da schon so ein bisschen drauf einstellen kann, wenn wir schon mal die Expertin hier haben?
Ich glaube, auf viele technische Details, die jemand zu Hause haben kann, Tools. Also angefangen schon bei diesem Basecap mit diesem Infrarotlicht drin, für euch Männer gegen Haarausfall. Also das solltet ihr bekommen.
Ach.
Also ich glaube, der Mensch ist in 5 Jahren immer mehr zu Hause schon ausgestattet und in der Freizeit mit Tools. Dann gibt es ja jetzt diese Pans, die wir ja auch schon anfangen zu geben. Also mein Kollege im Team spritzt sich jeden Morgen 4 Injektionen in die Bauchhaut ein. Das ist jetzt gerade diese Peptidtherapie, ja, damit wir das Altern versuchen, besser zu gestalten, weniger krank zu sein oder aber auch in Zukunft stoppen können. Also diese Selbstoptimierung, das Anhalten des Alterns.
Longevity, alles, was da so mit reinspielt.
Reverse Aging. Oh. Das ist das große Thema der Zukunft, ja. Und dass ihr die Pens in Zukunft von uns verschrieben bekommt, dass man regelmäßig zu diesen Infusionen kommt, wo man NAD, also diese Energie, die Mitochondrien, unsere Kraftwerke brauchen, damit die Zellen eben nicht, die Telomere nicht bröckeln, damit wir nicht altern, damit wir keinen Krebs entwickeln. Also all das ist aus der Wissenschaft jetzt schon langsam angekommen und da heißt es dranbleiben und da werden wir uns in 5 Jahren mit Garantie noch über mehr unterhalten können.
Julia, ich bin tief beeindruckt. Normalerweise ist dein Fachgebiet nicht meine Spezialdisziplin und es ist auch nicht mein Hauptinteressensgebiet, aber ich bin echt wirklich gefangen und gefesselt von dem, was du zu erzählen hast. Herzlichen Dank dafür. Und ich habe auch ein bisschen was gelernt, denn ich habe zugehört. Also zum Beispiel habe ich mitbekommen, dass Natürlichkeit, selbst wenn man ein bisschen was gemacht hat, Trumpf ist. Das ist immer dein Ziel, dass die Natürlichkeit bestehen bleibt. Weiterhin hast du gesagt, der erste Eindruck ist entscheidend und man möchte auch einen gewissen Typus vermitteln. Und für diesen ersten Eindruck kann man mit deiner Kunst durchaus was tun. Und der dritte Punkt war, dass du gesagt hast, glücklich sein ist das Wichtigste im Leben. Und wenn dich eine kleine Nachhilfe bei deinem Aussehen etwas glücklicher macht, dann ist unglaublich viel gewonnen und da hilfst du gerne.
Genauso. Vielen, vielen Dank.
Sensationell. Und Jetzt sind wir fast schon am Ende, aber noch nicht ganz am Ende, denn kurz vor dem Ende unserer Sendung hat jeder Gast natürlich auch nochmal die Chance unterlegt oder eingeleitet von unserem Jagdhorn. Ja, Dirks Lieblingsinstrument. Nochmal das Legendenmotto an alle Hörerinnen und Hörer draußen, mit was auf den Weg zu geben. Julia, was hast du heute für die Menschen mitgebracht?
Ja, ich muss euch sagen, ich bin spontan, ich wusste sofort, was mein Motto ist. Ich war eine ganz schlechte Lateinschülerin, aber dieser eine Satz, der ist mir immer wieder klar geworden. Per aspera ad astra. Das heißt, auf rauen Wegen zu den Sternen. Also man muss schon sehr viel machen, um an den Punkt zu kommen und mit viel Fleiß und Konstanz, wenn man einen Traum verwirklichen will.
Das ist schön, das nehmen wir mit. Dann rauf zu den Sternen, ihr Lieben. Julia, vielen Dank, dass du da warst und lieber Dirk, ich freue mich jetzt schon wieder auf nächste Woche. Ne?
Denn auch nächste Woche wird es wieder legendär, Halbzeit legendär.
Julia, vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute für dich, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Mir genauso. Herzlichen Dank euch.
Ciao.